Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Heute mit Katja Bigalke und ich heiße Sie in der nächsten Stunde herzlich willkommen in einer Welt aus Beton.
Beton ist ein Baustoff, der als Dispersion unter Zugabe von Flüssigkeit aus einem Bindemittel und Zuschlagstoffen angemischt wird.
Ja, im Prinzip flüssiger, gegossener Stein, der in jede mögliche Form gebracht werden kann.
Schließlich war Beton der Stoff, aus dem Bupils brutalistischen Visionen der 70er und 80er Jahre waren.
Dass Incomputo eben ein italienischer Stil geworden ist, der dazugehört zum heutigen Italien, das sind die modernen Ruinen.
Kalt und grau steht der Beton.
Beton. Heute dreht sich in der Echtzeit alles um diesen hochumstrittenen Baustoff, der ja weder ressourcenschonend ist, noch sich gut recyceln lässt. Und der außerdem, wenn man sich nicht um ihn kümmert, ganz schnell unansehnlich wird. Weswegen ja auch viele nach Abriss schreien, wenn es zum Beispiel um die manchmal auch ziemlich brachial wirkenden Betongebäude aus den 60er Jahren geht oder um die unfertigen Betonruinen, die mittlerweile fast als Teil der italienischen Landschaft bezeichnet werden müssen. Beton gilt gemeinhin als Baustoff fürs Grobe. Dabei kann er doch viel, viel mehr. Alle möglichen Formen annehmen, zum Beispiel eine Qualität, die auch der indische Pritzker-Preisträger Balkrishna Doshi schätzt. Und wenn man die Zementfabrik besucht, die der Star-Architekt Ricardo Bofill in der Nähe von Barcelona über Jahrzehnte de- und rekonstruiert hat, um darin zu wohnen, dann versteht man auch sofort, dass die Ästhetik von Beton unvergleichbar sein kann. Und damit beginnen wir jetzt auch. Julia Macher hat Bofill besucht in seinem Schloss Neubetonstein, wie der Spiegel das Bauwerk auch mal genannt hat.
Wer auf das kleine Klingelschild mit der Aufschrift La Fabrica drückt, gelangt in einen romantischen Garten. Efeu überwuchert die graue Fassade, vom Dach ergießen sich violett blühende Bougainvillebüsche. Dann führt eine Assistentin zu einem Turm und über eine Wendeltreppe nach oben. In einem weißen, kreisrunden Raum thront, das halblange Haar dandyhaft zurückgekämmt, Zigarette in der einen, Bleistift in der anderen Hand, Ricardo Bofill. Zur Begrüßung gibt es ein Stirnrunzeln. Eigentlich entwerfe er für China gerade die Stadt der Zukunft, aber wenn man jetzt schon mal da sei, bitte Platz nehmen. Für jemanden, der sich als Erfinder des Star-Systems der Architektur sieht, gehört Grummeln zum guten Ton. Vor allem, wenn man den Schöpfer hier trifft, im Zentrum seines Universums, im Silo einer ehemaligen Zementfabrik.
Die Fabrik ist der Ort, an dem ich lebe, arbeite und alle meine Projekte umsetze. Hier an diesem Schreibtisch, in diesem leeren Raum, in dieser wunderbaren Fabrik fühle ich mich am wohlsten. Hier kann ich mich zurückziehen und mein diszipliniertes Mönchsleben führen. Über 1000 Projekte sind hier entstanden.
Als Ricardo Bofill die Zementfabrik 1974 kaufte, waren die Silos noch gefüllt, das Gelände verdreckt. Kollegen erklärten den jungen Architekten für bekloppt. Wie sollte man hier bitte leben und arbeiten können und vor allem wollen? Allein um die 31.000 Quadratmeter große Anlage zu säubern, brauchte Ricardo Bofill 2 Jahre. Danach begann er mit einem Teilabriss nach bildhauerischen Kriterien. Marode Schuppen mussten weichen, 8 der 30 Silos, die zentrale Fabrikhalle und eine surrealistisch ins Nichts führende Treppe durften bleiben.
Abriss, Dekonstruktion und Rekonstruktion waren ein jahrelanger Prozess. Wir haben nur das behalten, was uns ästhetisch interessant oder architektonisch nützlich schien. Die Fabrik ist ein Stück dekonstruierte, traditionelle Industriearchitektur, das man aber auf unterschiedliche Weisen lesen kann. Jeder Raum hat seinen eigenen Charakter.
Mehr als 4 Jahrzehnte hat er an der Fabrik gewerkelt. Von außen wirkt das von Grün überwucherte Gebäude wie ein Märchenschloss. Innen wechseln sich minimalistische Studios mit gewaltigen Räumen ab, die mit ihrem rauen Industriecharme dem Besucher staunend den Kopf in den Nacken legen lassen. Die Kathedrale zum Beispiel, mit ihren unverputzten 13 Meter hohen Wänden und den Arkadenfenstern, ist die Halle das Herzstück der Fabrik und der zentrale Arbeitsraum. Direkt über dem Konferenztisch hängt ein großer Trichter. Nebenan, in Bofils Residenz, flattern meterlange Vorhänge vor einer Doppelreihe Arkadenfenster, davor weiße Sofas. Monumental, brutalistisch, klassizistisch, historistisch, jede Menge Adjektive haben Architekturkritiker zur Beschreibung der Fabrik herangezogen. Bofil lächelt.
Die Fabrik ist auch das Ergebnis meiner unterschiedlichen Obsessionen, die verschiedenen architektonischen Stile, die mich beeinflusst haben. Es gibt eine japanische Sauna, einen Garten der Lüste, einen kubischen Saal. Überall finden sich Einflüsse verschiedener Projekte, die ich weltweit realisiert habe. Sie alle spiegeln sich hier.
Und womöglich hatte die Zementfabrik selbst auch Einfluss auf Bofils berühmteste Werke. Schließlich war Beton der Stoff, aus dem seine brutalistischen Visionen der 70er und 80er Jahre waren. Das Espace Braxas in Paris etwa, ein monumentales Ensemble aus Fertigteilen, konzipiert als Versailles fürs Volk und berühmt geworden als Filmkulisse für postapokalyptische Dystopien wie Brasil oder die Tribute von Panem. Oder das Walden 7, die verschachtelte Wohnburg nebenan. Avantgarde-Architektur aus einem Allerweltsmaterial. Gebaut vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber zumindest für 2-3 Generationen. Über die Zukunft seiner Betonburg hat Ricardo Bofill, der dieses Jahr 80 Jahre alt wird, bereits entschieden. Nach seinem Ableben sollen seine Frau und seine beiden Söhne die Fabrik weiterführen. Ganz klassisch, ganz traditionell, wie in jeder Dynastie. Sicher ist, Zement wird durch die Silos nie mehr fließen.
Ein Traum aus Beton rekonstruiert und bewohnt von Ricardo Bofill. Ruinen aus Beton, die gibt es ja überall auf der Welt, aber nirgendwo scheint es mehr zu geben als in Italien. Diesen Schluss lässt zumindest das Kunst- und Buchprojekt Incomputo, The Birth of a Style, zu. Das Ganze ist eine Sammlung von um die 750 Bauten, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien begonnen, aber nie vollendet wurden. Fotografisch dokumentiert und in langjähriger Feldarbeit dann zusammengetragen, wurde diese Sammlung von einem Künstlerkollektiv. Und das sieht man auch. Zum Teil haben diese Bilder von nicht fertiggestellten Brücken, Turnhallen, Häusern, etwas sehr Poetisches, vor allem wenn sie sich die Natur teils schon wieder so einverleibt hat. Aber was zeigt diese Ruinenlandschaft oder was sagt diese Ruinenlandschaft über Italien? Ein Land, in dem vor gar nicht langer Zeit ja eine gewaltige Brücke eingestürzt ist und Menschen in den Tod riss. Jan-Christoph Kitzler, bis vor kurzem waren Sie noch Italien-Korrespondent, haben lange in Rom gelebt. Sind Ihnen solche Bauruinen wie in diesem Buch auch begegnet?
Na klar, die gibt's überall. Die gibt's in Rom natürlich, wo ich war, aber auch im ganzen Land war ich unterwegs. Da findet man überall diese Bauten. Die werden von Italienern negativ als Ecomostri, also ökologische Monster, bezeichnet, weil eben viel Landschaft auch vernichtet wird. In Rom kann man ganz viel davon sehen. Also es gibt in diesem Buch allein 10 Objekte in Rom, die aufgelistet werden. Aber es sind viel mehr, wenn man noch die privaten Gebäude hinzunimmt. Das sind wirklich ja Fanale, zum Teil eben Schandbilder sozusagen italienischer Architektur, Unvollendetes. Aber in diesem Buch, und das ist das Tolle daran, wird eben der Versuch unternommen, dem Ganzen wirklich etwas Ästhetisches abzugewinnen.
Aufgefallen sind mir 2 Gebäude in Caserta, das ist in der Nähe von Neapel. Das ist einmal so ein Betongerüst gewesen von so einer Schwimmhalle und einmal von einem nicht ganz als solchem zu erkennenden Kurhauses. Caserta ist ja ein Ort, der auch bei Roberto Saviano vorkommt, diesem Mafia-Kenner und auch dem Autor von Gomorra. Welche Rolle spielt denn die Mafia bei diesem Thema Bauruinen?
Also ursprünglich hat dieses Projekt angefangen tatsächlich in Sizilien. Da hat man angefangen zu sammeln. In Süditalien, vor allem in Sizilien, gibt es große Probleme mit der Mafia. Das ist ein Problem natürlich, klar. Dass dann irgendwie Gelder versickern, dass Bauwerke, weil die Bauunternehmen mafiös waren, nicht mehr fertiggestellt werden. Aber sie sind eben nicht nur in Sizilien, in Süditalien vorhanden, da in besonders großer Zahl, aber auch im Norden Italiens, im ganzen Land. Das ist natürlich einerseits der Ausdruck eines Failed State, wenn man so will. Auf der anderen Seite ist das Interessante an dem Ansatz jetzt in diesem Buch, dass da keine Anklage geführt wird, dass man nicht sagt, okay, das ist jetzt staatliches Versagen, sondern dass das einfach ein selbstverständlicher Teil der italienischen Landschaft ist, dass Incomputo eben ein italienischer Stil geworden ist, der natürlich Ausdruck von Defekten ist oder sowas, aber der auf der anderen Seite dazugehört zum heutigen Italien ganz selbstverständlich und der als solcher eben auch wahrgenommen werden muss.
Zum Teil ist das ja ganz spannend, dass man die Gebäude überhaupt gar nicht mehr identifizieren kann. Das sind dann so Pfeiler, die einfach so in die Landschaft ragen oder auch mal Laternen, die aus so einer Wiese wachsen, wie in diesem Centro Turistico in Foggia. Da sind eben einfach nur noch die Straßenlaternen zu sehen oder vielleicht war auch das Einzige, was jemals errichtet wurde, eben genau diese Straßenlaternen oder auch mal so eine Straße, die komplett im Nichts endet. Das ist auf der einen Seite super abstrakt, aber kann auch ganz poetisch sein, oder?
Das kann ganz poetisch sein, natürlich. Und wenn man sich vorstellt, dass, was ich vor 200 Jahren noch oder bis heute eigentlich, Menschen nach Italien fahren, um die alten Ruinen sich anzuschauen, um sozusagen die Erinnerung an antike Größe sich anzugucken, dann sagen die Autoren, dieses Künstlerkollektiv, das das jetzt zusammengesammelt hat, das sind die modernen Ruinen Italiens. Insofern ziehen die ganz bewusst eben auch diese Parallele. Und das hat natürlich in einigen Teilen was sehr Träumerisches. In anderen Bereichen, zum Beispiel in Rom, prägt das durchaus auch die Stadt. Also wenn man in Rom zum Beispiel auf einem Hügel steht und Richtung Südosten schaut, da sieht man ein großes Segel aus einer Gerüststruktur. Das war für eine irgendwie vergangene Schwimmweltmeisterschaft mal gebaut worden. Dieses Segel hat man auch fertiggestellt, aber in diesem Schwimmbecken ist nie jemand geschwommen.
Ist ja auch lustig, diese Geschichte, die Leute sind früher in das Land gereist, um sich die, oder auch heute noch natürlich, um sich die alten, die antiken Ruinen anzugucken. Manchmal ist das ja auch ganz bizarr in diesem Buch, dass man dann so moderne Ruinen sieht, die dann den alten gleichen. Zum Beispiel ist das ja bei dieser Ruine so, die so einer Neuinterpretation eines alten, antiken Amphitheaters irgendwie gleicht, in Reggio Calabria.
Genau, das ist wirklich interessant natürlich, weil es auch in der italienischen Architektur immer wieder diese Rückbezüge gibt auf das große, alte. Das ist auch ein wesentliches Merkmal faschistischer Architektur zum Beispiel, also vor dem Zweiten Weltkrieg, das immer wieder eben daran angeknüpft wurde. Und das versucht auch Nachkriegsarchitektur zum Beispiel in Form von Theaterbauten, wenn dann Tribünen in der Landschaft stehen, die an antike Theater eben erinnern, aber eben in Computo, nicht fertiggestellt, nie benutzt, ohne Funktionen stehen die heutzutage in der Landschaft. Und das macht es dann so besonders absurd und das macht es dann aber auch besonders interessant. Man muss dazu sagen, die Fotos in dem Band, die sind natürlich sehr ästhetisch fotografiert. Wenn man jetzt in Italien über die Autobahn fährt und dann eben irgendwelche Pfeiler oder irgendwelche Dinge in der Landschaft sieht, hat man vielleicht erstmal so ein bisschen abstoßendes Gefühl, weil das eben einfach zum Teil hässlich ist.
Das ist tatsächlich ganz interessant, weil die sind ja besonders schön, diese Aufnahmen, wenn sich quasi die Natur diese Bauruinen eigentlich schon wieder so einverleibt hat. Also wenn die so fast so übergehen in die Landschaft und dann hat man auf einmal tatsächlich so fast ja romantische Landschaften auf einmal wieder, ne?
Genau, also zum Beispiel gibt es so Fotos von Staudämmen, die wieder sozusagen Teil der Landschaft geworden sind oder von irgendwelchen Stadien, die halb aufgefressen werden von den Pflanzen, die dort wachsen oder eben, was Sie gesagt haben, diese Laternen, die in der Landschaft stehen oder Pfeiler von alten Straßen, die nie gebaut wurden oder Straßen, die ins Nichts führen, das regt schon zum Träumen an. Da kann man schon wirklich sich seine Gedanken machen. Und das ist, wenn man genau hinschaut, in ganz Italien wirklich auch in jedem Ort kann man Beispiele aufzählen, wo dieses Incomputo zu sehen ist und insofern schon auch einen eigenen Stil bildet.
Wenn man jetzt auf diesen Träumen mal beharrt, sich das mal anschaut, früher sind die Reisenden so im 18., 19. Jahrhundert nach Italien gereist, auch nach Griechenland, um sich die antiken Städten anzugucken, die zum Träumen angeregt haben, natürlich auch zum Träumen an eine glorreiche Zeit. Was ist das für ein Traum, diese nicht fertiggestellten Gebäude in Italien? Oder ist es eigentlich der Traum ist aus?
Nein, das glaube ich nicht. Natürlich sind viele dieser Architekturbeispiele Beispiele von einer versuchten Größe, will ich mal so sagen. Und in diesem Scheitern, in diesem Unvollendeten liegt natürlich auch eine gewisse Tragik. Auf der anderen Seite, in den Texten, die in dem Buch stehen, wird ganz klar auch benannt, das ist Ausdruck von einer Gesellschaft, das ist Ausdruck einer fehlenden Pflege, eines Gemeinwesens, eines mangelnden Sinns für die Res Publica, für die öffentliche gemeinsame Sache. Das ist Ausdruck von schlechter Politik, schlechter Verwaltung. Also das sagt viel aus über das Land Italien, eben so wie es geworden ist, wie es heute ist. Und so als solches, sagen die Autoren, sagen die Fotografen, muss man es wahrnehmen. Und als solches hat es dann eben eine eigene Ästhetik.
Und das ist nicht zynisch und nicht traurig?
Also Sie hatten ja am Anfang das Beispiel Genua gebracht, die Brücke, die dort eingestürzt ist. Das ist ein Unterschied. Also Genua, die Brücke, das war ein Bauwerk in Funktion und hat in seiner Funktion eben versagt, tragischerweise mit vielen Toten, als sie eingestürzt ist. Diese Gebäude hatten nie eine Funktion. Sie haben nichts verbrochen, will ich mal sagen, sie haben nicht versagt, aber sie sind eben nicht fertig geworden. Und das ist das, was das heutige Italien eben auch ausmacht.
Es ist ja kein verherrlichender Blick, es ist aber auch keiner, der total negativ ist. Wie sehen denn die Italiener diese Gebäude? Würden Sie sagen, das sickert langsam so durch? Also es sind nicht mehr diese Monster?
Also in der öffentlichen Diskussion gibt es immer wieder diese Skandale von Verschandelung von Landschaft, von Bauwerken, die dastehen, die oft auch eben ohne Lizenz, ohne Erlaubnis gebaut wurden, die dann wieder gesprengt werden oder eben auch nicht gesprengt werden. Das ist immer wieder eine große Diskussion. Diese Autoren laden dazu ein, eben nicht sozusagen in Selbstkasteiung zu verfallen, auch als Italien, sondern einfach zu sagen, das gehört zu uns dazu. Und das ist Stil des heutigen Italiens, die Nichtvollendung.
Ja, was wir in Bauruinen oder in Betonruinen sehen und was wir vielleicht auch aus ihnen lernen können. Vielen, vielen Dank, Jan-Christoph Kister.
Danke auch.
Denkt man an Beton, dann kann einem auch der Architekt und Corbusier-Schüler Balkrishna Doshi in den Sinn kommen, der auch gerne und viel mit nacktem Beton experimentiert hat. Im letzten Jahr hat Doshi als erster Inder den Pritzker-Preis verliehen bekommen, was so etwas ist wie der Nobelpreis für Architektur. Gerd Brendel nun mit einem Streifzug durch seine in Beton gegossenen Utopien in Indien.
Nachmittags in Ahmedabad. Auf der Drive-In-Road staut sich der Verkehr unter den Betonstelzen, auf denen irgendwann einmal Metrozüge fahren sollen, links und rechts Hochhäuser. Aber hinter einem Eisentor erwartet den Besucher eine grüne Oase in der Großstadtwüste. Grashügel, Wasser plätschert. Schmale Tonnengewölbe ragen aus dem Grün wie Wellen aus Stein. Der Eingang liegt versteckt unter Bäumen.
Wer hab ich?
Rajiv Katpalia, Senior Architect, langjähriger Mitarbeiter von Balkrishna Doshi und sein Schwiegersohn.
Sangat ist Sanskrit für ein paar Leute, die zusammen etwas machen. Als Kollektiv wurde es 1955 gegründet mit einem Architektur- und einem Forschungsbüro zur Stadtentwicklung. Das Gebäude selbst ist von 1981.
Sangat Building was done in 1981.
Der Betonbau liegt 2 Meter unter Bodenniveau. Durch die Oberlichter in den Tonnengewölben fällt Sonnenlicht auf die langen Arbeitstische. Ein Raum, halb Kapelle, halb Höhle. Auch ohne Klimaanlage ist es hier angenehm kühl.
I have always used concrete as a material to create an architecture which is fluid.
Ich benutze Beton, um eine Architektur zu schaffen, die fließt. In unzähligen Interviews hat Balkrishna Doshi sein Credo wiederholt, auch in unzähligen Vorlesungen. Der Architekt Dhaval Shah hat in den 90er Jahren bei Doshi studiert, auf einem Campus, den sein Professor selbst entworfen hat. Bis heute zählt SEPT, Center for Environmental Planning and Technology, mit seinen knapp 1000 Studierenden zu den Elitehochschulen des Landes für Architektur. Ateliers, Bibliothek, Vorlesungsgebäude haben Doshi und seine Kollegen als Quader entworfen. Breite Betonstreben gliedern die Fassaden aus roten Klinkersteinen.
Uns wurde beigebracht, Beton ist wie Lehm, ein Material, das man in jede beliebige Form gießen kann. Du kannst einen Bambuskorb aus Beton gießen oder einen Holzbalken. Mit Beton kann man spielen.
It's really a material that you can play with.
Architektur, das ist für Doshi ein lebendiger Organismus, der jede denkbare Form annehmen kann. Und Beton ist der Grundstoff, dem der Architekt Leben verleiht. Das vielleicht organischste Bauwerk Doshis steht auf dem SEPT Campus. Von außen sieht man nur die Kuppeln, die wie gestrandete fliegende Untertassen aus dem Boden wachsen. Die Höhle darunter hat Doshi für seinen Freund, den Maler M.F. Hussein, gebaut.
Die Freunde haben sich mit dem Projekt gegenseitig an ihre Grenzen geführt. Hussein wollte eine Galerie, die seine Kunst herausforderte. Und Doshi ließ sich von Hussein zu einer neuen Gebäudeform herausfordern.
Die kahlen Wände der Betongrotte hat Indiens berühmtester Künstler bis unter die Kuppeln mit abstrakten Formen überzogen.
Create something which is totally surprise. So it's actually a hide-and-seek game.
Mit seinen Gebäuden überraschen und mit ihnen Verstecken spielen, so erklärte Doshi einer CNN-Reporterin seine Arbeitsweise vor kurzem. Aber das gelingt ihm nicht immer. Mitten in der wuseligen Altstadt von Ahmedabad steht eines seiner frühen Gebäude aus den 70er Jahren, das Kulturzentrum Premabai Hall.
Ein massiver Brocken Beton mitten in kleinen Häusern. Es sieht aus wie eine Skulptur, aber irgendwie auch wie ein Raumschiff von einem anderen Stern.
Ja, Alien Spaceship.
Ein sehr wuchtiges Raumschiff. Das auskragende Obergeschoss überragt das mittelalterliche Badrafort turmhoch. Ein brutalistischer Fremdkörper und das Gegenteil von fließender Architektur. Doshi und Beton. Das ist eben nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern auch eine des Scheiterns. Mit einem Architekten, der aus seinen Fehlern gelernt hat. Und das allein macht Balkrishna Doshi schon zu einer Ausnahmeerscheinung unter seinen Kollegen.
Experimente aus Beton, mal gelingen sie besser, mal schlechter. In jedem Fall sollte man sich die Zeit nehmen, mal genauer hinzuschauen, bevor man gleich die Nase rümpft über sogenannte Betonmonster. Zu denen kommen wir nämlich jetzt, zu Gebäuden also, die dem Brutalismus zugeordnet werden und die vor allem in den 60er Jahren entstanden sind. Und offenbar bedürfen diese Gebäude heute eines besonderen Schutzes. Das legt jedenfalls die Initiative SOS Brutalismus des Deutschen Architekturmuseums und der Wüstenrot-Stiftung nahe, die nicht nur versucht, Verständnis für diese Architektursprache zu erzeugen, sondern auch mobil macht, eben gegen den Abriss von Gebäuden, die dem Brutalismus zugeordnet werden. Der Architekturhistoriker Felix Torka ist mitverantwortlich für diese Initiative. Und so war meine erste Frage an ihn auch, was denn das Besondere und Spannende am Brutalismus ist.
Der Brutalismus ist eine total faszinierende Architekturform, weil da so viel Neues, Skulpturales und Waghalsiges damit gebaut wurde. Also während der Zeit, wo das groß war, 60er Jahre ungefähr, 50er bis 70er Jahre, war ansonsten die klassische Moderne eigentlich das große Ding. Und das sind halt die großen Boxen und man weiß nicht genau, was drin vorkommt. Und dagegen gehen jetzt die Brutalisten rein und sagen, nein, wir wollen mit dem Material arbeiten, wir wollen irgendwas Skulpturales, wir wollen von außen schon ablesbar machen, was innen passiert. Wir wollen eine neue, ehrliche Architektur, bei der die Materialien alle offen gezeigt werden. Und je länger man sich mit dem Thema beschäftigt und je mehr Beispiele man davon sieht, desto mehr sieht man, was da für eine unheimliche Formenvielfalt und was für eine unheimliche Ideenlandschaft daraus entstanden ist in kurzer Zeit.
Brutalismus, das klingt erstmal total massiv jetzt für Menschen, die sich nicht mit Architektursprache auskennen und auseinandersetzen. Was sind denn das für Formen, die dabei herausgekommen sind? Die sind ja sehr unterschiedlich.
Das stimmt. Also es geht natürlich erstmal auf das Baumaterial zurück. Üblicherweise ist es Sichtbeton, es können aber auch Backstein und solche Materialien sein. Vor allem der Beton bietet total tolle Konstruktionsmöglichkeiten in wahnsinnig überkragende Geschichten, die eigentlich so aussehen, als könnten sie gar nicht halten und irgendwie frei schwebend über großen Plätzen drüber hängend. Das sind alles so Formen, bei denen man sich erstmal wundert, dass es überhaupt geht und dann erstaunt ist, dass man so eigentlich auch bauen kann und nicht nur im rechten Winkel.
Nun gibt es dieses Projekt, die Initiative SOS Brutalism, also SOS Brutalismus. Mit dieser Initiative haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben und Sie nennen es dann auch so, die geliebten Betonmonster zu retten. Das klingt jetzt wie so eine Hassliebe ein bisschen, ja?
Ja, also der Begriff Brutalismus ist ja nun doch immer noch eher was für Architekturhistoriker. Und das ist so ein bisschen der Versuch, das in einem Wort für jeden begreiflich zu machen, was für eine Architektur machen wir da.
Monster.
Betonmonster. Ich meine, das ist natürlich auch Monster brauchen. Wir brauchen jemanden, der sich um einen kümmert. Wir sehen es so ein bisschen wie ein Artenschutzprojekt. Es gibt immer weniger davon und die Monster sterben aus und wir versuchen irgendwie noch zu retten, was zu retten ist und erstmal zu gucken, was es überhaupt alles noch gibt.
Und wer bedroht jetzt diese Monster?
Die Abrissbirne. Naja, das Problem ist, dass viele dieser Gebäude in schlechtem Zustand sind, weil in den 60er und 70er Jahren die Projektionen, wie viel Geld da ist, um die instand zu halten, etwas optimistisch waren. In den 80er und 90ern wurden dann viele einfach ihrem Schicksal überlassen. Und so wird entweder direkt abgerissen oder es wird einfach schnell umgebaut oder irgendwie in Dämmmaterial alles eingepackt. Und so verschwindet eigentlich, wenn es nicht gleich ganz weg ist, häufig auch der entscheidende Charakter, der das eigentlich ursprünglich ausgemacht hat.
Sie haben gesagt, eben der Zeitgeschmack hat sich in der Zwischenzeit geändert. Der Brutalismus war irgendwann nicht mehr en vogue. Heute wird man wahrscheinlich sagen, Beton ist auch als Baustoff nicht mehr wirklich so gefragt, weil er ökologisch so fragwürdig ist.
Beton wird immer noch in unglaublichen Mengen verwendet, wenn auch nicht mehr so häufig als Sichtbeton, sondern eher versteckt als Baukern. Aber die unglaublichen Bauvorhaben in zum Beispiel in China oder im Mittleren Osten verbrauchen dieses Jahrhundert noch so viel mehr Beton, als im kompletten 20. Jahrhundert verbaut wurde. Und als Kern des neuen Bauens ist Beton immer noch absolut unabdingbar. Nur ist es heute so, dass eben wieder mit anderen Materialien die Fassaden verkleidet werden und man das nicht mehr so sieht. Aber als Baumaterial ist es immer noch absolut tragend auf der ganzen Welt.
Das heißt, eigentlich wäre es eine ehrliche Herangehensweise zu sagen, wir machen eine Wiederauflage des Brutalismus. Dieser Begriff Neobrutalismus, der geistert ja auch so ein bisschen durch die Medien. Aber den kann man nicht wirklich einer architektonischen Form so zuschreiben.
Das stimmt. Ich versuche gerade ein bisschen zu erforschen, ob es wirklich wieder so ein zusammenhängendes Revival gibt und ob die Architekten heute wieder eine zusammenhängende Haltung haben, wie sie in den 60er Jahren waren. Also die Idee war ja, wir verstecken jetzt nichts mehr hinter Putz, wir zeigen alles offen und ehrlich. Da schwingt natürlich auch so ein bisschen eine Didaktik mit. Und wenn man sich jetzt anguckt, was heute wieder gebaut wird, ich war überrascht, wo ich mal angefangen habe zu sammeln, zu sehen, dass wieder in sehr vielen Ecken in der Welt Bauwerke entstehen, die auf den ersten Blick auch aus den 60ern sein könnten, weil sie immerhin von der Ästhetik wieder sehr nahe an dem dran sind, was schon mal damals passiert ist.
Es ist auch eher so eine Feier des Rohbaus, hat man das Gefühl, als das Spiel mit der Form, oder?
Das stimmt. Also das eckt natürlich noch an, genau vor allem, weil der Sichtbeton aus den 60ern immer noch einen schlechten Leumund hat. Und jetzt wieder so zu bauen, ist schon so eine Art Konfrontation oder so eine Art Kratzbürstigkeit, die vielleicht auch privaten Klienten gefällt. Anscheinend ist diese Art zu bauen noch nicht konsensfähig genug, um wieder eine Stadtbibliothek so zu kreieren.
Also Beton nach außen hin zeigt man nicht so gerne. Im Innenbereich hingegen ist der Beton wieder ziemlich en vogue. Also da wird ja gerne alles Mögliche aus Beton gegossen, vor allem Tisch- und Arbeitsplatten.
Das stimmt. Auch hier ist es anscheinend wieder mal so ein, bei so Interior-Design-Trends, da geht es auch mal ein bisschen schneller, weil eine Arbeitsplatte kann man häufiger austauschen als ein komplettes Haus. Und ja, es ist interessant, während nebenan das alte Betonding abgerissen wird, findet man es jetzt wieder ganz toll, in der Küche irgendwie die Betonarbeitsplatte zu haben.
Praktisch? Ich meine, die Flecken, die auf Beton durch Rotwein oder auch Fett gerne erzeugt sind, die sind ja nicht so leicht wegzukriegen, ne?
Das ist richtig. Also wenn man die Arbeitsplatte versiegelt, dann hält das schon ganz gut.
Womit?
Im Prinzip. Entweder mit Wachs oder mit synthetischen Versiegelungsstoffen. Da gibt es spezielle Mittel dafür, die gerade im Haushalt irgendwie Betonplatten schützen. Aber man muss sich auch vergegenwärtigen, an anderer Stelle halten Betonfassaden 30 Jahre Wind und Wettern stand. Also ganz so empfindlich können sie doch nicht sein. Gut, da kommt jetzt nicht so oft der Rotwein dran.
Aber sie altern schlecht, oder?
Das kommt ganz drauf an, wie man die Oberfläche behandelt. Und eine tolle Sache am Beton ist, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung gibt. Wenn man das ganz glatt mit Metallschalen schalt und das so eine ganz dichte Oberfläche gibt, dann hält das eigentlich sehr gut. Wenn man das ganz grob schalt, mit Brettern schalt, was auch irgendwie sehr beliebt ist, weil das dann so eine Art Holzmaserung schon hat und irgendwie eher das rohe Baumaterial zeigt, dann gibt es natürlich mehr Angriffsfläche. Das kann man aber auch schön altern lassen. Also es muss nicht alles perfekt neu gekerchert immer herzeigen. Es ist auch ganz schön, wenn das mal so ein bisschen Moos ansetzt und in der Farbe changiert. Und Beton an sich hat so wunderschöne verschiedene Maserungen und Schattierungen, die das Ganze lebendig gestalten.
Wieso meinen Sie denn, ist es im Interior gerade wieder ganz angesagt? Also hat das was damit zu tun, dass man sich ja gerade gerne so ein bisschen minimal einrichtet, um vielleicht auch nicht so viele Fehler zu machen?
Das stimmt. Es ist wieder so ein Trend zu ganz wenig. Das sieht man auch viel in Restaurants. Es gibt keine Teppiche und Plüsch mehr. Alles sind nur noch nackte Wände. Und auch zu Hause scheint es so ein Trend zu sein. Und es hat immer so einen Hauch von Architektenwohnung, weil also normalerweise hat man ja in seinem reinen Häuschen halt Putz außen dran. Die einzigen, die im Sichtbeton leben, sind entweder in alten Sozialwohnungen oder dann in der Architektenvilla. Und die Architektenvilla scheint so eine Ausstrahlung zu haben, dass, also wenn man sich jetzt gut einrichten will, so wie es mit Rollkragenpulli, dann muss es die Betonarbeitsplatte sein.
Der jüngste Betonbau, der Sie begeistert hat, gibt's da einen?
Ja, also mein persönlicher Favorit in meinen jüngsten Forschungen ist die Technische Universität in Lima von Grafton gebaut. Das sind zwei irische Architektinnen, die dort einen großen Komplex gebaut haben, der könnte eigentlich auch schon wieder aus den 60er Jahren sein. Das ist eine Großform, alles aus Sichtbeton, mit allen Fachbereichen und öffentlichen Bereichen und Bibliotheken an einem riesigen Betonrahmen eingehängt. Man sieht von außen die ganzen kleinen Bauklötze der verschiedenen Module. Und das Tolle ist, weil in Lima so ein gutes Klima herrscht, das erlaubt es, alle Gänge und alle Schließungssysteme komplett offen zu lassen. Und es ist so ein Betonlabyrinth, aber ganz wunderbar ausgeführt. Und das ist also wirklich ein toller neuer Bau.
Also da bringt man in dieses Massive so eine Leichtigkeit und Offenheit rein.
Genau, ja? Genau. Und man wundert sich mal wieder, wie bei allen großen, guten Bauten, wie zur Hölle das alles hält. Und das ist wirklich toll.
Also SOS Brutalism in gewisser Form auch eine Aufforderung, wieder mal ein bisschen mehr zu spielen mit dem Material.
Das stimmt.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank. Alter Motherfucker, deine Finger sind
dreckig. Stilübungen musikalisch. Eine Echtzeitserie von Susanne Franzmeier.
Und diese Stilübungen münden heute in einem ersten Song. Das Thema dieses musikalischen Experiments ist ja immer dasselbe. Volle Straßenbahn, 17-jähriges Mädchen steht neben einem älteren, dickbauchigen Mann. Und immer wenn die Bahn anfährt oder stoppt, dann muss das Mädchen den Bauch des Mannes irgendwie ausweichen. In Anlehnung an Raymond Queneaus Stilübungen, in denen er ja auch eine banale Szene in 99 verschiedenen Textformen durchgespielt hat, hat die Musikerin Susanne Franzmeier gemeinsam mit anderen Musikern 6 verschiedene Songs zu dieser Geschichte zusammengebastelt. Hier nun der erste Versuch, ein Schlager.
Bei meinem experimentellen Vorhaben, einen mir selbst auferlegten vorgegebenen Inhalt in eine ganze Reihe von verschiedenen musikalischen Formen zu pressen, fällt die Wahl als erstes auf den Schlager. So kann nur ein Engel sein. Ich hasse Schlager. Trotzdem, der Songtext steht. Die Komposition, die Per Cantate zuerst liefert, gefällt mir aber nicht. Ich hatte mir irgendwie was Moderneres vorgestellt. Dann vergeht erst einmal viel Zeit.
Hey, Cantate!
Sag mal, du, ich habe heute erstaunlicherweise auch an dich gedacht, beziehungsweise habe ich heute was gemacht. Ich habe nämlich heute mich endlich mal an den Schlager gesetzt.
Super.
Und habe heute mal angefangen, ein Duktsch-Duktsch-Beat drunter zu legen.
Und wenn ich sterb, ich sterb für dich. Und wenn ich wein, ich wein. Ja, ich will mit dir am Strand auf weißen Pferden reiten.
Es gibt übrigens einen ganz tollen Referenzschlager, den du dir mal anhören kannst.
Oh ja, unbedingt.
Und zwar von der Eule findet den Beat. CD. Sagt die Eule findet den Beat was?
Nö.
Du hast doch ein Kind. Schlagerhimmel heißt es. Und das ist echt ein geiler Ohrwurm. Und das ist, glaube ich, so eine Richtung, die du vielleicht auch meinst. Cool.
Perfekt.
Na, du, Julius, cool. Dann
noch einen schönen Tag.
Später,
vielen Dank.
Ja?
Bis später. Tschüss.
Im Schlagerhimmel,
da gibt's kein Essen mit Spinat. Und auch ein Babyschwein bleibt immer klein und muss nicht in die Pfanne rein.
So, was haben wir denn da?
Inzwischen ist mir eingefallen, dass man den Schlagertext ja auch in bayerischem Dialekt singen könnte. Eine alte Bekannte hilft mir bei der Übersetzung und schickt mir die Aussprache über WhatsApp.
Oh, super.
Sie war jung an Jahren, hat ein Rickerl an. Um 4 Uhr Nachmittag fährt's mit der Straßenbahn.
Endlich treffe ich Cantat in seinem kleinen Heimstudio zum Songbasteln.
hoher Besuch kommt. Susanne Franzmeier. Da muss man ja noch schnell wenigstens mal saugen.
Hallo.
Und hier habe ich jetzt versucht, mal
erstmal austauschen, was wir schon erarbeitet haben.
Text erstmal so.
Steig noch nicht aus, schmachtet der dicke Mann. Und der feine Lady schreit, ich mag auch.
Ach so,
immer.
Langsam nimmt der Song Kontur an. Aber irgendwie fehlt noch was. Das ironische I-Tüpfelchen.
Yes. Es muss eigentlich eine Stelle auch in dem Schlager geben, wo es sich nicht reimt. Man könnte auch, jetzt bist du raus. Na, 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 na.
Ja, das könnte es sein.
Ja, schafft Zeiten. So, jetzt noch einmal mit dem Groove. Tut dann so, als ob's cool ist.
Steig noch nicht aus. Steig noch nicht aus. Fahr weiter bis zur Endstation. Denn es war so wunderschön.
Eins noch darf natürlich nicht fehlen.
Und dann am besten noch so eine musikalische Rückung. Mhm.
Die in der U-Musik inflationär verwendete Rückung der Grundtonart um einen halben Ton nach oben. Mit der Tonhöhe wird auch die Stimmung gewaltsam nach oben gezerrt. Eine euphorisierende Steigerung der Glücksgefühlharmonie. Billig, wirksam, Schlager.
Sie war jung an Jahren, hat der Röckel an, um 4 Uhr Nachmittag fahrt's mit der Straßenbahn.
Das Ergebnis steht. Es haut mich nicht um, aber ich find's okay, angesichts der Tatsache, dass ich Schlager nicht ausstehen kann. Vielleicht ist es zu sehr Karikatur geworden.
Steig noch nicht aus, schmerzt da die Kammer.
Mir fällt auch jetzt erst auf, dass der Text zwar von der quietschigen Fröhlichkeit her zum Schlager passt, aber es kommt weder ich noch du vor. Dabei dreht sich in Schlagertexten immer alles um ich und du. Aber jetzt lassen wir es so. What next?
In der nächsten Folge Stilübung 2 Elektro-House-Glitch.
Erste Stilübung von Susanne Franzmeier, ein Schlager. Und mit dem verabschiede ich mich jetzt auch. Steig noch nicht aus. Also tschüss und machen Sie es gut.
Sie war jung an Jahren, hat der Reckel an. Und 4 Uhr Nachmittag fährt mit der Straßenbahn. Ein jeder schaut nach ihr, den Männern freut sie sehr. In ihrer Nähe zu stehen, es war so schön. In jeder Kurve kennt ihr einer so nah. Auf Mädel, fahr doch weiter, es ist wunderbar. Steig vorne raus, schwartet da dicke Mann. Und auf ein Lady schreit immer gar na 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 na. Die Bahn, die schaukelt sehr, ach Mädel, schau doch her. Der Mann mit Baum und Bart, der rutscht immer näher. Es ist schon leicht ergraut. Trotzdem traut.